Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 74 unseres Podcasts. Das Handwerk, so heißt es immer wieder, hat einen goldenen Boden. Allerdings haben wir als FF erst vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wonach die Attraktivität des Handwerks abnehme. Lauter Interessensvertretung für Handwerksbetriebe und kleine Unternehmen in Italien ging die Zahl der Beschäftigten innerhalb von 10 Jahren in der Region Trentino-Südtirol um 16% zurück. Eine Zahl, die aufhorchen lässt und bei Südtirols Handwerkerinnen und Handwerkern auch durchaus für Unmut gesorgt hat. Entsprechend wollen wir in dieser Ausgabe der Frage nachgehen, wie es denn tatsächlich um die handwerklichen Berufe im Land steht und ob es stimmt, dass sie für die junge Generation immer weniger Thema sind. Und wir tun das mit der wohl wichtigsten Stimme für das junge Handwerk in Südtirol. Heute hier bei mir zu Gast ist Priska Reichhalter, seit 2,5 Jahren Obfrau der Junghandwerker im LVH. Und mit der Tischlermeisterin habe ich nicht nur über Klischees, Chancen und Herausforderungen gesprochen, sondern vor allem über ihren ganz persönlichen Weg zur erfolgreichen Jungunternehmerin. Ja, Frau Reichhalter, Sie sind nun seit 2,5 Jahren Obfrau der Junghandwerker im LVH. Wir haben jüngst in der FF eine Studie veröffentlicht, und zwar von der Interessensvertretung für Handwerksbetriebe und kleine Unternehmen in Italien, wonach der Handwerksberuf an Attraktivität verliert. Laut Studie ging die Zahl der Beschäftigten im Handwerk innerhalb von 10 Jahren in Italien um 22% zurück und in der Region Trentino-Südtirol um 16%. Die Studie hat bei ihren Kolleginnen und Kollegen für Unmut gesorgt, wie ich gehört habe. Warum?
Zum einen ist natürlich eine sehr negative Berichterstattung fürs Handwerk und darüber freuen wir uns nie. Zum anderen glauben wir einfach nicht, dass es so stimmt. Die Berichterstattung war auf ganz Italien ausgelegt. Wenn wir jetzt aber spezifisch auf Südtirol schauen, dann sind die Lehrlingszahlen gestiegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit von vor 10 Jahren vergleichen, dann haben wir jetzt 3.700 Lehrlinge und vor 10 Jahren, also 2015, haben wir 3.400 ungefähr gehabt. Natürlich gibt es ein paar Branchen, wo es ein bisschen weniger wird, aber wir haben auch wirklich Handwerksberufe, wo die Lehrlingszahlen extrem am Steigen sind.
Zum Beispiel
an die Elektrotechniker denken, da haben wir 2015 214 Lehrlinge gehabt. Jetzt, 2025, haben wir 368 Lehrlinge. Also so ganz an Attraktivität, glaube ich, verliert es nicht. Also die Zahlen sind zumindest was anderes.
Und wo gehen die Lehrlingszahlen zurück?
Die Lehrlingszahlen gehen ein bisschen zurück, zum Beispiel bei den Bürofachkräften oder eben auch im Verkauf sind sie leicht rückläufig, ja.
Also noch einmal, entspricht die Studie nicht der Realität?
Unserer Ansicht nach nicht, nein.
Ein Fazit der Studie lautet auch, dass es in Italien mehr Anwälte gibt als Klempner. Konkret sind es 233.000 Anwälte und 165.000 Klempner. Hat das Handwerk keinen goldenen Boden mehr?
Also ich denke, gerade deswegen hat es goldenen Boden. Zum einen, wenn keine Klempner mehr da sein, dann sein D-Design viel mehr gefragt. Dann haben wir effektiv die Situation, wie wir es ja schon in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in Deutschland, kennen, dass man monatelang wartet und danach ein Heidengeld zahlen muss. Zum anderen, wie es im Podcast von Lanz und Brecht gesagt worden ist, ich glaube, Gesetzestexte auszusuchen und zu analysieren, das schafft irgendwann die KI. Aber wirklich ein Waschbecken zu montieren, wird die KI eher nicht übernehmen.
Also Sie sehen also auch in Zukunft einen goldenen Boden für das Handwerk. Es gibt ja in Südtirol insgesamt rund 15.000 Handwerksbetriebe. Was macht diesen Betrieben im Moment am meisten zu schaffen?
Das sind Themen, die nicht allein Handwerk zu schaffen machen. Ich glaube generell einfach momentan sehr, sehr schwierig sein. Zum einen ist das sicher die Bürokratie. Also es ist eine extreme Überreglementierung, es muss alles bewiesen und nachgewiesen werden und das erfordert einfach enorm viel Zeit. Früher, wenn man sagt, waren 30% im Büro und 70% wirklich aktiv in der Werkstatt, wo ich was gemacht habe. Mittlerweile ist das Verhältnis eher 50-50. Das heißt, auf einen Mensch im Büro habe ich einen Mensch in der Werkstatt. Weitere Themen seien unter anderem Fachkräftemangel. Auch wenn die Lehrlingszahlen am Steigen seien, so haben wir grundsätzlich sicher ein Problem an Fachkräften, die nachkommen, durch die demografische Entwicklung. Es seien und vor viel weniger Leute. Und das ist wirklich ein großes Thema, was viele Betriebe belastet. Und danach seien es Themen wie leistbares Wohnen. Bei mir jetzt auch Fachkräfte herziehen, dann brauchen die irgendwo eine Bleibe, eine Unterkunft und wenn das nicht bezahlbar ist, dann sei mir einfach nicht interessant.
Absolut. Sie haben das Thema Bürokratie angesprochen. Wo könnten bzw. müssen wir denn dringend vereinfachen?
Also ein paar Schritte hat der LVH ja schon gemacht, zum Beispiel das Ansuchen für Arbeiten mit Minderjährigen in die Handwerksbetriebe. Wenn man Minderjährige beschäftigt, muss man ja besonders viele Vorkehrungen treffen. Da ist schon ein wichtiger Schritt gelungen. Nichtsdestotrotz gibt es so noch einige Hürden, die zu überwinden sein, und ich hoffe, dass man da auch mit KI ganz, ganz viel machen kann. Wenn man jetzt ganz ein simples Beispiel nimmt, wie oft ich unsere Firmendaten eingeben muss, also wenn man das einfach sagt, hey, das ist meine Studiennummer, ich bin der Firma, das ist automatisch drinnen. Das sind so simple Sachen, wo ich schon der Überzeugung bin, mit der Digitalisierung und mit KI werden wir da in Zukunft hoffentlich schon viele Vereinfachungen erleben.
Sehr interessant. Wir werden im Anschluss dann noch einmal auf das Thema KI zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt ein Thema ansprechen. Nur 20,3% der Handwerksbetriebe werden von Frauen geführt in Südtirol. Ist das eine Zahl, die Sie positiv stimmt, da der Trend nach oben zeigt, oder eine Zahl, die Sie eher betrübt, da 80% der Betriebe noch immer von Männern geführt werden?
Also mich stimmt schon positiv. Man merkt, dass es einfach ein Umdenken stattfindet. Solche Sachen gehen nie von heute auf morgen, und es wird in Zukunft durch ganz viele Vorbilder in Südtirol alle mehr Frauen geben, die sich der Herausforderung stellen. Wir dürfen aber auch nicht zu viel beschönigen, weil für eine Frau in der Selbstständigkeit ist es schon extrem schwierig, gerade wenn man Richtung Familienplanung denkt. Es ist einfach extrem schwierig in dem Sinne, wenn man selbstständig ist. Es hat zwar oder es gibt eine Unterstützung vom Land, die aber enorm schwierig umsetzbar ist. Zum Beispiel ist ein Kriterium, dass man jemanden findet, der die gleichen Voraussetzungen wie die Frau hat, die jetzt in Mutterschutz geht. Also vielleicht kurz zu erklären, es wird gefördert, dass man in der Zeit, wo man eben in Mutterschaft ist, jemand anders umstellen kann, in der Zeit eben die Arbeit zu erledigen. Und wie gesagt, eine Voraussetzung ist, dass man die gleiche Ausbildung hat. Es wäre, glaube ich, schwer jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinem Fall rede, für eine kurze Zeit jemand umzustellen, der in Master hat, der aber gleichzeitig die ganze Büro- und Verwaltungsarbeit macht. Das sind einfach Sachen, die extrem schwer sind, da noch umzusetzen.
Und das ist jetzt auch schon der perfekte Übergang. Wir kommen auf Sie zu sprechen, auf Ihr Unternehmen insgesamt. Aber erstmal möchte ich eine Zahl nennen, die doch überrascht. Wenn wir über Betriebsübergaben sprechen, nur 4,4% der Betriebe werden in Südtirol familienextern übergeben. Bei den restlichen Betrieben übernimmt entweder der Sohn oder die Tochter oder, wie in Ihrem Fall, der Sohn und die Tochter zusammen, beziehungsweise die Tochter und der Sohn zusammen. Welche Vorteile, aber auch welche Herausforderungen bringt denn eine solche Doppelspitze mit sich?
Ich sehe mehr Vorteile. Der wichtigste und der größte ist, man kann sich Sachen anreden, und vier Augen sehen mehr als zwei Augen. Ich glaube, es ist ganz fein, wenn man wirklich Entscheidungen treffen muss oder sich unsicher ist, dann kann man halt jemanden fragen, bei dem man zu 1000% sicher ist, dass er in die gleiche Richtung will und den gleichen Strang zieht. Zum anderen, ich glaube, das ist dann noch nicht mehr so eine Schwester-Bruder-Beziehung, sondern in dem Moment sind wir einfach in der Firma, und in dem Moment wollen wir einfach das Beste für Reichhalter treffen. Wir haben beide unseren Bereich. Der Alexander ist effektiv mehr in der Produktion, in der Arbeitsvorbereitung. Er schaut, dass die ganzen Projekte laufen. Hingegen, ich bin mehr in der Kundenkommunikation, ich bin mehr in der Verwaltung, im Büro, und dadurch, dass halt jeder seinen Bereich hat, kann halt jeder mehr in seinem Bereich reden oder haben halt mehr Erfahrung.
Sie und Ihr Bruder sind ziemlich zeitgleich ins Familienunternehmen Reichhaltertreppen eingestiegen, also vor 10 Jahren. Stand für Sie beide von vornherein fest, dass Sie beide Lust auf die Übernahme haben?
Also ich definitiv. Ich glaube an Alexander auch, aber das müsst ihr selber sagen. Für mich war es von Kindertagen unklar, dass ich im Betrieb mitarbeiten will. Wir sind auch ganz viel eingebunden geworden. Man darf es ja nicht einmal laut erzählen, aber wir sind wirklich viel mit dem Tata mitgefahren und haben die Sachen gesehen. Und deswegen hat es für mich ja nichts anderes gegeben, und ich habe es auch nie hinterfragt, ob ich das effektiv will.
Es stand für Sie immer fest, dass Sie Tischlerin werden wollen? Mhm.
Für mich stand es immer fest. Ich habe nur zwei Schwestern, die zum Beispiel haben mit dem Betrieb gar nichts zu tun. Also wir haben da auch nie einen Druck gekriegt.
Was hat Sie denn von Beginn an, oder ich würde mal sagen, von Kindheitsbeinen an diesem Beruf, am Tischlerberuf fasziniert?
Ich glaube, das Bergste war schon, dass man auch ein Produkt gehabt hat, dass man gesehen hat, das, was man den ganzen Tag getan hat, einfach auch die eigene Kreativität gut ausleben kann. Also mir hat es allem schon gut gefallen, zu zeichnen und Sachen zu entwickeln. Und ich mache es auch noch voll gern, wenn jemand kommt und sagt, er hätte gerne stärker da zusammen. Aber es Neues zu erschaffen, das gefällt mir einfach richtig, richtig gut.
Also für Sie stand immer fest, dass Sie Tischlerin werden wollen. Sie wollten aber nicht sofort in die Lehre gehen, sondern Sie wollten zunächst die Matura absolvieren. War das wirklich Ihr Wunsch oder war das am Ende der Wunsch Ihrer Eltern?
Also ich glaube, meine Eltern hätten wirklich ganz viel gezahlt, wenn ich der Schule nicht gegangen war. Sie haben sich nicht so drüber gefreut, wenn ich mit 13 gekommen bin und gesagt habe, ich möchte im Stau gehen, was über 4 Stunden Fahrt der Weg ist. Also mit dem Auto natürlich nicht so schnell, aber mit dem Zug habe ich tatsächlich von Haustier bis Haustier allem 4 Stunden gebraucht. So ganz allein, also ihnen hat es nicht gefallen. Aber wir haben noch so viele Schulen anschauen gekannt und noch so viele Programme. Für mich ist leider in Frage gekommen und in der Hinsicht war ich leider sehr, sehr stur.
Ja, es ist absolut faszinierend. Also mit gerade mal 13 Jahren zogen sie nach Imst und besuchten dort die 5-jährige Fachoberschule mit Schwerpunkt Holztechnologie und Innenraumgestaltung. Das war nicht ohne. Hatten sie nie Heimweh?
Na, also wenn ich nach Imst schaue, dann sein zwei Herzen. Also so, auf der anderen Seite habe ich wirklich ganz, ganz viele Freundschaften draußen und habe wirklich eine schöne Zeit gehabt und die Schule hat mir auch gut gefallen. Auf der anderen Seite war es schon nicht allem ganz leicht. Zum einen war ich körperlich extrem frühreif, also ich war mit 13 schon ausgewachsen und 1,77 Meter groß, das heißt kein Kind mehr. Aber ich glaube, im Herzen war ich schon echt nur ein Kind und hätte die Mama gebraucht. Und dementsprechend bin ich schon oft auf dem Boden zurückgeholt geworden. Also es waren schon einige Sachen, wo ich jetzt rückblickend sage, war nicht unbedingt ideal, aber ja, wie gesagt, es waren auch ganz, ganz viele schöne Sachen und ich glaube, die sind überwiegend.
Sie stiegen dann direkt nach der Matura in Imst ins Familienunternehmen in Afing ein und absolvierten berufsbegleitend dann auch noch einen Masterlehrgang in Management und Unternehmensführung mit Stationen in London und in Salzburg. Wie sehr kommt Ihnen denn dieses Masterprogramm heute im Unternehmeralltag zugute?
Also in erster Linie kommt mir zugute das ganze Netzwerk, was ich zusammen aufgebaut habe. Also zum einen, wenn ich gekommen bin und wenn ich da angefangen habe, dann habe ich das Umfeld von Tata gekannt, ja, aber so wirklich Leute selber gekannt und verstanden, wie andere Leute arbeiten, habe ich nicht wirklich. Und beim Lehrgang habe ich einfach ganz viele andere Firmenrealitäten gesehen. Einmal habe ich gesehen, dass die meisten Leute mit Wasser kochen, was sehr beruhigend war. Und zum anderen habe ich mir wirklich selber ein paar Kontakte aufgebaut, die ich auch mal Fragen gekannt haben oder wo man einmal umklopfen gekannt hat, weil man gesagt hat, hey, wie tust du da oder hast du eine Lösung gehabt, wenn der und der Fall war? Und ich muss sagen, von Sam habe ich wirklich extrem profitiert.
Sie haben ja neben dem Masterlehrgang auch noch die Meisterprüfung abgelegt, also die Meisterprüfung im Tischlerberuf. Wir wissen, dass die Zahl der Meister allerdings in Südtirol rückläufig ist. Warum?
Also ich habe alles hintereinander gemacht, ich habe nicht alles gleichzeitig gemacht, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Aber ja, leider ist die Zahl der Meister in Südtirol rückläufig, das ist extrem schade. Ich glaube, zum einen ist es einfach der Fakt, dass früher der Meister Voraussetzung war für die Selbstständigkeit, der ist mittlerweile nicht mehr so. Man braucht keinen Meister, um sich selbstständig zu machen, was extrem schade ist, weil ich da wirklich zu 100% hinter einem LVH stehe, weil man sagt, dass man erschwert die Zugangsvoraussetzungen von einem Beruf, dann müssen die dann noch nicht 100 Zertifizierungen und Bestätigungen haben, weil man weiß, okay, der das macht, der hat das gelernt, der hat das Know-how dahinter. Wenn man das natürlich nicht hat, dann braucht man 100 Zertifizierungen, damit man beweisen kann, dass man das effektiv hat, finde ich nicht den richtigen Ansatz, aber das Gesetz sagt es halt anders, dementsprechend glaube ich, ist halt einer von den größten Gründen. Zum anderen ist auch einfach extrem, extrem zeitaufwendig. Er erfordert enorm viel Zeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel allein an einen Tischlermeister denke, dann ist allein die Fachtheorie 550 Stunden, die jetzt zum Beispiel angefangen hat, wird im Frühjahr 2027 fertig. Und dann braucht es ja noch die Fachpraxis, es braucht ja noch die Unternehmensführung und die Mitarbeiterführung. Also insgesamt dauert es mindestens 3 Jahre, bis man den effektiv hat. Und dementsprechend ist einfach der Aufwand für viele zu groß für den Nutzen danach.
Südtirols Meisterinnen und Meister sind ja im Durchschnitt fast 60 Jahre alt. Wie ist denn das Interesse bei der jungen Generation bzw. bei der Generation Z? Also das heißt all die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind.
Sehr durchwachsen. Also zum anderen spürt man schon den Trend, dass sich junge Menschen immer wieder weiterbilden möchten. Und der Meisterkurs ist einfach richtig, richtig toll, weil man genau in sein Fach spezifisch sich nochmal erweitert. Und auch wieder das Gleiche, wie ich vorher schon geredet habe, man lernt andere junge Gesellen aus der gleichen Umgebung kennen und gegenseitig schaukelt man sich dann gerne alleweil weiter raue und möchte noch mehr machen und noch mehr erreichen. Es wird sich aber dann noch effektiv in den nächsten Jahren zeigen. Persönlich habe ich es richtig toll gefunden, wenn die Handwerksjunioren da waren. Die waren zu Gast bei uns in Südtirol und da waren ganz, ganz viele dabei, die richtig stolz gesagt haben, ich habe einen Master und die gleich gefragt haben, hey, hast du einen Master oder wen machst du? Und das würde ich mir für Südtirol auch wünschen, dass er auch einfach wieder die Wertigkeit hat, dass man ganz, ganz stolz sagt, hey, ich habe einen Master. Was da ein wichtiger Punkt ist und wo wir alle voll froh sein, ist einmal die Gleichstellung. Jetzt ist mittlerweile ja der Master gleichgestellt mit dem Bachelorabschluss. Das ist voll, voll wichtig. Und da geht es auch noch um Sachen, zum Beispiel bei den Formularen. Es ist noch nicht überall in Ordnung, aber es wird alle mehr darum gearbeitet. Ganz oft war es der Fall, dass man hat einen abgeschlossenen Master gehabt, aber danach hat man ein Formular ausfüllen gemiert mit der höchsten Ausbildungskategorie und dann hat man Mittelschule umkreuzen gemiert, weil danach gleich mal Oberschule, Bachelor und Master gekommen ist und das ist einfach nicht richtig, weil man hat nicht gleich Mittelschulabschluss.
Sie haben ja gemeinsam mit Ihrem Bruder dieses Jahr im Frühjahr das Unternehmen von Ihrem Vater übernommen. Wie schwierig war es denn für Ihren Vater loszulassen?
Nicht schwierig. Zum einen ist es nicht so, dass es Tag X gibt, also es war nicht die Betriebsnachfolge, dann noch Dachtermin, wo man dann noch gesagt hat, okay, und ab heute übernehme ich gar nichts mehr und jetzt macht alles es. Sondern wir sind jetzt ja die Jahre darauf vorbereitet geworden. Es ist allem wieder kleine Teilbereiche von uns übernommen geworden, was erst der Data gemacht hat. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei mir, früher hat der Data die ganzen Kundenbesuche gemacht, dann hat es angefangen, okay, das ist ein bisschen besonders einfach, das sind Stufenverkleidungen, da bin ich doch hier hingefahren und irgendwann habe ich sie halt komplett übernommen. Dementsprechend, das war ein sehr schleichender Prozess und ein sehr langsamer Prozess. Zum anderen ist der Data, hat er selber ganz viele Projekte und Sachen, dass er, glaube ich, auch gar nicht so viel Zeit hat, über die ganzen Sachen nachzudenken und sogar ein bisschen erleichtert ist, wenn er ein bisschen weniger Druck von seiner Seite hat.
Aber er ist nach wie vor im Unternehmen tätig.
Ja, wir lassen den Data nicht so gern gehen. Wir sind natürlich sehr dankbar und sehr froh über sein ganzes Know-how und wir sind froh, wenn er uns weiterhin hilft, ja.
Sie sind nun seit einigen Monaten an der Spitze des Unternehmens gemeinsam mit Ihrem Bruder. Wie hat sich denn in dieser Zeit Ihre Führungsrolle verändert?
Führungsrolle ist irgendwie ein Wort, was ich nicht so gern habe. Unser Betrieb ist sehr familiär aufgebaut. Ich fühle mich jetzt nie an einer Führungsrolle. Okay, ich habe mehr Verantwortung und ich habe andere Bereiche. Aber die Arbeiter sind bei uns, seit ich auf der Welt bin. Ich kenne die, seit ich laufen gelernt habe. Und dementsprechend tue ich mich so schwer, sagen, hey, ich bin jetzt auch an der Führung. Ich sehe das einfach ein bisschen anders.
Ja, vielleicht sprechen wir ganz kurz über Ihr Unternehmen. Es hat sich ja auf die Planung, auf die Produktion und die Montage von Treppen spezialisiert. Mittlerweile fertigen Sie rund 250 bis 300 Treppen pro Jahr an. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie mittlerweile 40% des Umsatzes in Deutschland erwirtschaften. Wie ist es Ihnen gelungen, sich in Deutschland einen solch starken Namen zu machen?
Also ich und mein Bruder Alexander um einmal probieren wollt, in Deutschland auf die Messe zu gehen. Wir haben gesehen, es gibt andere Südtiroler Handwerker, die voll gut in Deutschland arbeiten. Und dann ist uns vorgekommen, unser Produkt hat eigentlich gut passen. Wir sind nicht viel auf der Baustelle, unsere Montage dauert überschaubar lang. Dann haben wir gesagt, ach, wir probieren es einmal. Und dann sind wir auf die Handwerksmesse gegangen. Und
wann war das?
2016, glaube ich. Und wir haben dann gleich schon einen guten Auftrag an Land gezogen und der Architekt war dann voll begeistert von uns. Der hat uns dann auch bei den nächsten Aufträgen mitgenommen und dann ist in erster Linie hauptsächlich über Mundwerbung gegangen. Also es ist wirklich so weit gegangen, dass wirklich ganz eine renommierte Tischlerei bei uns umgerufen hat und gesagt hat, wir haben gehört, es sei voll gut, will das für uns auch mal etwas machen. Und wir haben mittlerweile draußen andere Firmen, für die wir die Treppen machen. Wir haben ein Generalunternehmen, also die bauen schlüsselfertig und in jedem Haus ist ein Stück von uns drinnen. Aber wir haben auch Privatkunden und die sind gehen aber alle über die Architekten. Also bei uns in Südtirol kennt jeder, der einen kennt und derselbe war es ein Handwerker. Draußen natürlich ist es ein bisschen anders. Draußen geht es meist über einen Architekt. Ja, wir waren nur noch voll froh, dass wir zwei Auszeichnungen gewonnen haben. Einmal im Bayerischen Sturzpreis und einmal Treppe des Jahres im Bereich Innovation, weil wir einfach gefunden haben, das ist nochmal zusätzlich eine Garantie, weil natürlich wir seien eine italienische Firma für sie. Zwar mit einem riesen Pluspunkt für Südtirol, aber wenn man ein Firmennetz kennt, dann ist am Anfang oft ein bisschen schwierig, das Vertrauen dem gegenüber zu stellen. Ja, deswegen waren wir ganz froh um die Auszeichnungen.
Frau Reicheltermann, man hört immer wieder, dass Kundinnen und Kunden immer anspruchsvoller werden. Welche Anforderungen stellen denn Ihre Kunden heute, die es vor 5 Jahren noch nicht gab?
Also ich tue mir natürlich schwer zu sagen, dass die Kunden so anspruchsvoll werden. Ich arbeite voll gern mit den Leuten. Aber es ist wirklich so, dass vielleicht jetzt nicht vor 5 Jahren, aber vielleicht vor 10, 20 Jahren mittlerweile sich die Leute viel mehr informieren, extrem viel nachlesen und dann vielleicht auch nicht mehr das Vertrauen gegenüber in Spezialisten, in Fachmann haben. Und das dann ganz oft der Fall ist, dass sie mit Renderings oder Fotos kommen und die aber nicht umsetzbar sein. Und das ist dann auch extrem schwierig zu erklären, wieso und die technischen Hintergründe. Früher hat man einfach auch vertraut und gesagt, der weiß das schon und der macht das Beste. Mittlerweile habe ich oft das Gefühl, ist das Vertrauen einfach nicht mehr so da.
Sie erwirtschaften mittlerweile 40% Ihres Umsatzes in Deutschland. Welche Rolle spielt hier das Land Südtirol, beziehungsweise ein Unternehmen aus Südtirol zu sein?
Extrem, echt. Also wenn wir sagen, wir sind Südtiroler, normalerweise ist die halbe Stärke verkauft. Die andere Hälfte müssen wir dann selber verkaufen. Aber Südtirol hat einen extrem guten Ruf. Wir sind volle froh, dass wir von dem Ruf auch profitieren. Ich glaube einfach auch, dass ganz viele Sachen für uns sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Europameisterschaften denken, die erst waren, da haben wir 4 Südtiroler rausgeschickt und 2 sind mit dem Goldmedaille heimgekommen und 1 mit dem Medaille auf Exzellenz. Und ich glaube, das sind einfach Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können.
Der Unternehmer Ivo Barth von Barth Innenausbau in Brixen meinte in einem Interview zu mir, dass es in den Metropolen der Welt immer weniger Handwerksbetriebe gäbe. In New York etwa kostet ein Handwerker mittlerweile doppelt so viel wie ein IT-Techniker. Das sei ein Riesenpotenzial für die Südtiroler Handwerksbetriebe. Sehen Sie das genauso?
Ja, wie gesagt, Handwerk hat auf jeden Fall goldenen Boden. Da sind wir wieder beim gleichen Thema. Es gibt einfach Arbeiten, die kann die KI nicht übernehmen und dazu gehören eben ganz viele handwerkliche Arbeiten und dementsprechend sehe ich eine goldene Zukunft für viele junge Handwerker in Südtirol.
Das heißt, Sie würden auch Aufträge in den USA reizen?
Wenn sie handelbar sein und wenn sie umsetzbar sein, auf jeden Fall.
Sprechen wir noch kurz, Sie haben es bereits angesprochen, über das Thema KI. Spielt denn die KI in Ihren Innovationsprozessen bereits eine Rolle? Etwa bei der Produktentwicklung, bei der Planung, bei der Qualitätssicherung, vielleicht auch bei der Materialprüfung?
Ja, die KI spielt mittlerweile eine große Rolle. Ich glaube, in die meisten Handwerksbetriebe. Zum einen ist im Tischlereibereich ja schon, also wir haben schon seit weit über 10 Jahre, eine 5-Achs-CNC-Maschine. Es wird mittlerweile ganz viel digital gemacht, was früher nicht digital geworden ist. Wenn wir jetzt aber spezifisch live von KI sprechen, dann ist es hauptsächlich in der Kundenkommunikation. Wenn ich Renderings erstelle, dann hilft mir die KI. Wenn ich Antworten schreibe, dann werden viele Antworten automatisiert. Also effektiv dann mehr in der Kundenkommunikation.
Was reizt Sie denn ganz persönlich an der KI und wo sind Sie skeptisch?
Reizen tut mir natürlich die Arbeitserleichterung. Alles, was effizient geht, ist ein Riesenvorteil und das freut, glaube ich, jeden. Die größten Herausforderungen sehe ich tatsächlich in der, wie erklärt man das am besten, dass einfach die Theorie und die Praxis nicht mehr so leicht zusammenspielen, weil in der Theorie ist vieles einfach und zum Rendern ist alles leicht, aber wenn ich es dann auch effektiv einbauen muss, dann spielen viele andere Aspekte auch noch eine Rolle. Zum Beispiel, wie komme ich überhaupt hin? Ist die Baustelle überhaupt erreichbar? Komme ich da überhaupt durch? Kann ich das so überhaupt montieren? Und ich glaube, der Bezug zur Praxis kann durch die KI ein bisschen verloren gehen.
Sie sind Obfrau der Junghandwerker im LVH. Wir wissen, dass Verbandstätigkeit gerne als Sprungbrett in die Politik gesehen wird. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie bereits politisch aktiv?
Momentan bin ich nicht politisch aktiv. Ich konzentriere mich gerade wirklich aufs Handwerk. Es macht mir voll viel Spaß, die Interessen vom Handwerk zu vertreten.
Aber Sie könnten sich vorstellen, früher oder später in die Politik einzusteigen?
Die Zeit wird es zeigen.
Wir sind sehr gespannt. Frau Reichalter, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Danke für das Interview. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Das war Priska Reichalter, Obfrau der Junghandwerker im LVH. Nun aber zur aktuellen FF-Titelgeschichte. In Benkos Schatten, so lautet die Titelzeile. Ja, es ist fast schon skurril. Während René Benko diese Woche seinen ersten Auftritt am Landesgericht Innsbruck hatte, wird kaum 100 Kilometer südlich und ziemlich zeitgleich mit viel Prominenz und Pomp eines seiner Prestigeprojekte eröffnet, der Walterpark. Vizechefredakteur Karl Hinterwallner geht in der aktuellen Titelgeschichte der Frage nach, warum sich denn der Bau des neuen Einkaufszentrums so sehr verzögert hat. Ursprünglich war von 3 Jahren Bauzeit die Rede, am Ende wurden es 12. und ursprünglich waren 180 Millionen Euro dafür veranschlagt, am Ende wurden es 600 Millionen Euro. Vor allem aber liefert Karl Hinterwaldner einen Überblick, wem in diesem Park der Träume was gehört und wie es mit dem Einkaufszentrum nun weitergeht. Und dazu passend hat immer Karl Hinterwaldner einen Artikel recherchiert, ob sich denn die Pozner Lauben gegenüber dem Walterpark behaupten können. Er zeigt auf, wie sich die Lauben in den vergangenen Jahren verändert haben und interessant vor allem, wem die Laubenhäuser mittlerweile gehören. Dann zu einem anderen Thema. Alexandra Aschbacher porträtiert in der aktuellen Ausgabe André Comploy. Er hat an den wohl wertvollsten Opernhäusern Europas Station gemacht, unter anderem an der Scala in Mailand und an der Wiener Staatsoper und leitet nun seit Anfang dieses Jahres das Ressort Philadinische Bildung und Kultur. Wer der Musiker und Kulturmann also ist, lesen Sie in diesem Porträt von Alexandra Aschbacher. Und abschließend darf ich noch auf ein weiteres Porträt verweisen, das Silke Hinterwaldner verfasst hat, und zwar über Nadia Mazzardis. Sie ist seit 1,5 Jahren Vizepräsidentin im Beirat für Chancengleichheit und ist der Meinung, Frauenrechte werden nach wie vor mit Füßen getreten. Kompatscha sei in dieser Landesregierung zwar die beste Wahl, aber manchmal gerate auch er in Schleudern. So Mazzardis in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!